Deutschlandfunk Interview.
Schon seit Wochen ist inzwischen vor allem der Donbass Schauplatz heftigster Kämpfe in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Der lange Verlauf der Front im Osten des Landes verschiebt sich kaum. So haben es die russischen Streitkräfte weiter nicht geschafft, das wichtige Verwaltungszentrum Severodonetsk einzunehmen. Auch andernorts kommen die russischen Truppen, die russischen Angriffe kaum voran, trotz erdrückender Überlegenheit bei Waffen und Munition. Doch auch die Streitkräfte der Ukraine zahlen inzwischen offenbar einen immer höheren Preis dafür. Ein enger Vertrauter von Präsident Selenskyj sprach kürzlich von 200 bis 500 getöteten Soldaten jeden Tag und vielen weiteren Verwundeten. Die Verluste seien in den letzten zwei Wochen deutlich gestiegen. Gerät die Ukraine in diesem Stellungs- und Abnutzungskrieg mehr und mehr ins Hintertreffen? Darüber können wir jetzt mit Franz-Stefan Gadi sprechen. Er arbeitet als Analyst für das Internationale Institut für strategische Studien in London, einem britischen Forschungsinstitut für internationale Beziehungen und Militärpolitik. Und er beobachtet die militärische Entwicklung dieses Krieges seit dem 24. Februar sehr genau. Einen schönen guten Morgen, Herr Gadi.
Guten Morgen.
Herr Gadi, täuscht der Eindruck oder wird es für die ukrainischen Streitkräfte gerade immer schwieriger, den Vormarsch der russischen Armee aufzuhalten?
Das ist mit Sicherheit die kritischste Phase dieses Krieges bis jetzt für die ukrainischen Streitkräfte. Die Verluste sind enorm. Ich würde aber die offiziellen Verkundbarungen, also dass es bis zu 500 Tote am Tag gibt, mit großer Vorsicht zu genießen. Sie dürfen nie vergessen, es gibt immer eine genaue Absicht hinter diesen offiziellen Angaben und wir können das unabhängig nur schwer verifizieren. Ich meine aber, dass vielleicht die Verluste ein bisschen niedriger liegen, aus dem einfachen Grund, weil sonst mit großer Wahrscheinlichkeit die ukrainische Front großteils schon kollabiert wäre, wenn 500 Tote am Tag wirklich der Fall wäre. Ich glaube, eine wichtige Sache, die man verstehen muss, ist, dass was wir jetzt erleben im Osten des Landes, ein sogenannter Abnutzungskrieg ist. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, jetzt die ganze Zeit auf Karten zu schauen und ob jetzt jene Stadt oder diese Stadt erobert wurde oder wie weit die Front vor oder zurück verschoben wird. Es geht hier hauptsächlich darum, die gegnerische Seite ausbluten zu lassen, um das jetzt so zu formulieren. Das heißt also, es gibt enorme Verluste auf beiden Seiten und das ist auch die gezielte Strategie. Die Russen wollen die Ukrainer ausbluten sozusagen im Donbass.
Und was sind die Gründe dafür, dass die ukrainische Armee jetzt gerade doch nach und nach immer mehr unter Druck gerät und in Schwierigkeiten kommt?
Nun, ich glaube, die russischen Streitkräfte haben im Osten des Landes einige Vorteile. Erstens einmal ist es ein Artilleriekrieg im Donbass. Das bedeutet, hier hat Russland Vorteile im Bereich Feuerkraft und Logistik. Das heißt, also die russischen Streitkräfte haben genug Munition und sie haben genug Geschütze, um eben diesen Kampf auf Distanz, weil Nahkämpfe in dieser Hinsicht gibt es ja nicht, ja, im Donbass. Die Kämpfe finden ja auf mehrere Kilometer Entfernung hauptsächlich statt. Hier haben die russischen Streitkräfte klare Vorteile. Die Ukrainer auf der anderen Seite warten auf zusätzliche westliche Waffenlieferungen. Sie können die Front halten, aber im Moment sind sie temporär im Nachteil aus militärischer Perspektive. Langfristig, glaube ich, hat die Ukraine Vorteile aus zwei Gründen. Auf der einen Seite eben, weil es eine Massenmobilisierung dort gegeben hat, die es in Russland noch nicht gegeben hat. Und dann auf der zweiten Seite die Waffenlieferungen, die westlichen Waffenlieferungen. Dieser Vorteil würde aber dann nur greifen, wirklich auch wenn diese Waffenlieferungen im größeren Ausmaß auch über die nächsten Monate stattfinden, Trainings stattfinden, Ausbildungen stattfinden und so weiter. Also die Lebensader der Ukraine sind die westlichen Waffenlieferungen aus militärischer Perspektive.
Herr Gadi, wir haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder auch über die großen Schwächen und Fehleinschätzungen auf russischer Seite gesprochen. Jetzt sieht es ja so aus, jedenfalls aus der Entfernung, als würden sie ihre Überlegenheit in der Artillerie, wie Sie es beschrieben haben, doch jeden Tag weiter einsetzen können. Ist jetzt etwas anders geworden oder bleibt es bei Defiziten und bei Schwächen auf Seiten der russischen Streitkräfte?
Also hier gibt es mehrere Punkte, die ich anführen könnte. Erstens, beide Seiten adaptieren sich natürlich. Ich glaube, in Zukunft, wenn wir mal auf diesen Krieg zurückblicken, werden wir diesen Krieg in zwei größere Phasen einteilen können. Das eine war wirklich diese Regimewechseloperation in den ersten Wochen, die ja de facto keine wirkliche militärische Operation war. Die wurde auch vom FSB und nicht vom russischen Generalstab geplant. Die zweite Phase, hier setzen die Russen erstmalig wirklich auf ihre eigentliche Einsatzdoktrin, auf ihre Artillerie. hier im Osten des Landes, also im Osten der Ukraine, können die Russen auch auf ihr Schienennetzwerk zurückgreifen. Das heißt, also logistische Probleme gibt es nicht. Und ich habe einmal vor ein paar Monaten schon erwähnt, militärhistorisch gesehen waren die russischen Streitkräfte immer eine relativ gute zweite Halbzeitmannschaft, um das mit einer Sportmetapher zu erklären. Und ich glaube eben, dass in diesem Krieg oder diesen Art des Krieges, wie jetzt im Donbass stattfindet, die Russen temporär, wie gesagt, Vorteile haben werden, weil es wirklich der Krieg ist, für den sie quasi trainiert haben, für den es eben die richtige Einsatzdoktrin gibt. Aber langfristige Probleme gibt es natürlich bei den russischen Streitkräften. Es fehlt ihnen an Infanterie. Aus diesem Grund wollen die Ukrainer ja auch die Russen quasi in Kette locken und dort im Häuserkampf quasi auch ausbluten lassen. Und diese langfristigen Defizite können die Russen wahrscheinlich nicht adressieren. Früher oder später wird es eine operative Pause geben müssen, weil beide Seiten stark an Material und Soldaten verloren haben in den letzten Wochen.
Aber für den Moment hören wir ja zum Beispiel jenseits von Severodonetsk und dieser Region auch von neuen Kämpfen nach Charkiw, der zweitgrößten Stadt im Nordosten. Gestern gab es wieder Explosionen in Odessa. Rechnen Sie für den Augenblick damit, dass es in nächster Zeit doch wieder Fortschritte beim Vorstoß der russischen Armee geben wird?
Ich glaube, wenn es Vorstöße geben wird, dann im kleinen Rahmen, sehr lokal begrenzt, weil, wie gesagt, die Strategie hinter diesem Abnetzungskrieg ist es, den Ukrainern so viele Verluste wie möglich zuzufügen. Und die russischen Streitkräfte haben nicht die Reserven, um hier große Durchbrüche zu erzielen, beziehungsweise es wird nicht die große Kesselschlacht im Donbass oder anderswo in der Ukraine geben. Hier gibt es wirklich einen Zermürbungskrieg auf beiden Seiten eben und wo eben der Vorteil jetzt temporär bei den Russen liegt. Aber es wird hier nicht jetzt die große Einkesselung und die große Entscheidungsschlacht stattfinden. Wie gesagt, ich glaube, in den nächsten Wochen wird es eine operative Pause geben müssen, weil beide Armeen, beide Streitkräfte derartig erschöpft sind, dass sie früher oder später die größeren Kampfhandlungen abbrechen müssen. Es wird dann Artillerieduelle und so weiter, Scharmützel und so weiter geben. Aber eben beide Seiten werden diese Pause nutzen, um sich neu zu gruppieren und neue Offensiven eben früher oder später durchzuführen. Ich glaube nach wie vor, wie ich das schon vor ein paar Monaten erwähnt habe, dass dies die letzte große Offensive der russischen Streitkräfte im jetzigen Zustand sein wird. Das bedeutet, wir brauchen, also die russischen Streitkräfte werden diese operative Pause eben benötigen. Ich kann nicht genau sagen, wann das eintreten wird. Das könnte in ein paar Wochen, das könnte im frühen Herbst der Fall sein. Und das ist schwer abzuschätzen.
Und Herr Gardi, wenn Sie diese operative Pause erwarten, heißt das auch, dass der Westen mit massiven, dauerhaften Waffenlieferungen und der Unterstützung jetzt doch noch ein bisschen Zeit hat? Oder wie dringend ist das für die Ukraine, dass da jetzt schnell sehr viel mehr passiert?
Es ist die Lebensader der Ukraine. Ohne westliche Waffenlieferungen würde die Front wahrscheinlich im Osten früher oder später kollabieren. Das bedeutet aber nicht, und das möchte ich noch einmal unterstreichen, das bedeutet nicht, dass dieser Krieg schneller beendet sein wird. Er würde nur auf eine andere Art geführt werden, auf dem sogenannten subkonventionellen, auf der subkonventionellen Ebene. Das bedeutet de facto ein Guerillakrieg. In dieser Hinsicht ist solch eine Art des Krieges blutig und viel blutiger normalerweise auch dann für die Zivilbevölkerung, wenn es um Repressalien und solche Sachen geht. Also der Krieg wird so oder so fortgeführt werden und die westlichen Waffenlieferungen garantieren zumindest, ja, dass kurzfristig die Front gehalten wird. Langfristig können dadurch dann eben auf ukrainischer Seite Gegenoffensiven durchgeführt werden und letztendlich könnte die Ukraine auch siegen. Und mit siegen meine ich wirklich Teile des Territoriums, das nach dem 24. Februar besetzt wurde, zurückerobern. Nicht das gesamte Territorium mit Wahrscheinlichkeit.
Der Militäranalyst Franz Stefan Gardi hier live im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit und danke für das Gespräch.
Danke sehr.